Fülle deinen Platz aus. Da gibt es auch ein schönes Plakat dazu, glaube ich. Ja, ein Stuhl. Und ihr sitzt alle auf einem Stuhl und das ist für sonntagsmorgens genau der richtige Platz. Aber unter der Woche im Alltag haben wir unterwegs zu sein, Zeugen zu sein, Jesus zu verkündigen. In Facebook, da stand die Unterschrift, jeder von uns kann ein relevantes Leben führen. Wie macht man das? Ist ja eine wichtige Frage. Und was sind denn die Eigenschaften eines Menschen, der was bewegt in dieser Welt, der einen Unterschied macht? Was für Charakterzüge hat solche Personen? Welche Merkmale treffen auf denen zu? Und ich möchte das mit euch mal zusammen gucken. Und zwar habe ich da einen Menschen ausgewählt, den in den ganzen 25 Jahren, in dem der diese Gemeinde besteht, wurde über den noch nicht direkt gepredigt. Und ich habe mir einen ausgesucht, der heißt Mordechai. Wer kennt den? Da sind die ganz Eifrigen an der Reihe. Sehr schön, sehr schön. Mordechai ist jemand, der einen enormen Unterschied in seiner Welt ausgemacht hat. Und der wird uns beschrieben in der Bibel. Das ist der Cousin von Königin Esther. Das Buch Esther kennen die meisten von euch. Und man schaut mehr auf Esther als auf Mordechai. Und der ist hochinteressant. Der hat die Geschichte seiner Zeit verändert. Sein Urgroßvater war Kisch, war von Nebukadnezar nach Babylon verschleppt worden, als Jerusalem eingenommen wurde. Er war der Nachkomme einer Generation von Sklaven und anstelle wütend und verbittert zu sein, hat er Geschichte mitgeschrieben. Wir lesen als erstes Esther 2, Vers 5 bis 7. Ich werde heute überhaupt relativ viel vorlesen aus der Bibel, aber dadurch, dass die meisten scheinbar die Geschichte nicht kennen, wird es nicht langweilig werden. Nun war da ein jüdischer Mann in der Burg Susa, sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Schimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, zusammen mit den Weggefährten, die mit Jechonja, dem König von Juda, gefangen weggeführt wurden, den Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und er war Vormund von Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels. Denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Mordechai hat sie als seine Tochter angenommen. Und ich denke, dass ein Leben in Relevanz, in Bedeutung beinhaltet, dass jeder von uns Verantwortung übernimmt. So wie dieser Mordechai es für seine Cousine getan hat. Dass seine Cousine weise wurde, hat er sich nicht ausgesucht. Aber dass er sie zu seiner Tochter gemacht hat, hat er sich ausgesucht und hat die Verantwortung für ein junges Leben übernommen. Und ich möchte jedem von uns heute Morgen das mitgeben, übernimm Verantwortung. Erstmal natürlich fürs eigene Leben, danach für das, wo du eigentlich Verantwortung trägst. Und das fängt damit an, wenn du ein eigenes Zimmer hast, dann trägst du dafür die Verantwortung. Und wenn da das aussieht, als ob die Bombe eingeschlagen hat auf Dauer, dann ist nicht deine Mama schuld, weil sie nicht aufgeräumt hat. Du trägst Verantwortung. Wenn du einen Rucksack hast, ich reduziere das ganz niedrig, wenn du einen Rucksack hast und der ist so eklig, dass du da nicht reinfassen willst, weil da klebrige Dinge drin sind, dann ist niemand anderes verantwortlich, außer du selbst. Und wenn jemand dir was reingeworfen hat, dann ist es immer noch dein Rucksack und du musst das rausholen und wieder reinigen. Und das ist jetzt also ganz banal, ne? Aber man merkt auch, dass Verantwortung Spaß macht. Kennt ihr junge Männer, die ihr erstes Auto bekommen? Da wird aber geputzt, da wird aber gesaugt, da wird aber gewienert. Man möchte es nicht meinen, der ganze Sonnabend wird reingesteckt für ein Auto. Verantwortung übernehmen macht eigentlich Spaß. Wenn du Familie hast, übernimm Verantwortung. In der Gemeinde übernimm Verantwortung. Das macht sehr viel Spaß zu gestalten und mitzugestalten. Es macht sehr viel Spaß, im Reich Gottes zu arbeiten. Es macht keinen Spaß, seinen Stuhl nur anzuwärmen. Dein Leben wird mehr Bedeutung bekommen, wenn du viel Verantwortung übernimmst. Und ich möchte mal weitererzählen, wie das so war jetzt. Der König Ahasveros hat gefeiert Und er wollte seinen Gästen die Schönheit seiner Frau Basti präsentieren und sie wollte nicht kommen. Und daraufhin wurde sie verstoßen. Das mutet alles ein bisschen fremd an, ne? Das ist ganz, ganz lange her, ja. Aber es war so, wie die Bibel sagt. Und er hat sie verstoßen und dann wurden aus dem ganzen Land junge Mädchen auf die Burg Susa geholt. Und nach einem Jahr Körperpflege, ein Jahr, wurden die Frauen dann in den Harem gebracht und eine sollte dann explizit die Königin werden. Und Esther wurde dann auch mitgenommen. Und wir lesen dann Esther 2, Vers 11. Mordechai aber ging Tag für Tag vor dem Hof des Frauenhauses auf und ab, um etwas über das Wohlergehen Esthers zu erfahren und was mit ihr geschehe. Tag für Tag Verantwortung, plus Fürsorge, plus Liebe. Tag für Tag ist er gegangen und hat Ausschau gehalten nach seiner Ziehtochter. Ich finde das ganz stark. Und es ist genau das, was wir brauchen heute in unseren Ehen, in unseren Familien, in der Gemeinde, für unsere Freunde. Treue und Fürsorge. Treue und Fürsorge bringt Schutz, lässt gedeihen, schafft Raum für Wachstum. Und ich glaube, in Bezug auf die Gemeinde, das Reich Gottes, wird Treue und Fürsorge uns zu Menschen machen, die wirklich etwas bewegen. Zudem war Mordechai ein weiser Mann. Das lesen wir in Esther 2, Vers 10. Esther hatte aber ihr Volk und ihre Abstammung nicht angegeben, denn Mordechai hatte ihr befohlen, dass sie es nicht angeben sollte. Er gibt seiner Tochter Anweisungen, wie sich herausstellt, die genau richtig sind. Und ich weiß nicht, wie die Geschichtsschreibung geendet hätte, wenn sie nicht gehorsam gewesen wäre. Die Bibel sagt, dass der Mensch glücklich ist, der Weisheit gefunden hat. Und überhaupt sagt die Bibel uns neutestamentlichen Christen, wem es an Weisheit mangelt, der erbitte vom Herrn, der gerne gibt und nicht schilt. Das heißt, er schimpft nicht, er meckert nicht, wenn wir nicht wissen, wie der richtige Weg ist. Wir können, wir sollen, wir dürfen Gott um Weisheit bitten. Und ich möchte gerade heute Morgen denen Mut machen, die an einer Wegkreuzung stehen im Moment, die sich fragen, wie geht's weiter mit mir? Wo soll ich hingehen? Was soll ich lassen? Wo soll ich meine Zeit drauf verwenden? Wen soll ich heiraten? Ganz große Frage, ganz, ganz große Frage. Frage Gott um Weisheit. Frage ihn, was du tun sollst. Falsche Entscheidungen kosten Kraft, kosten Freude, kosten Geld, bringen Kummer, Mühsal, Arbeit. Und oft bei einigen Entscheidungen muss man die Folgen sein ganzes Leben lang essen. Deswegen lasst uns nach Gottes Weisheit fragen. Esther 2, die Verse 19 bis 23. Und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden, saß Mordechai im Tor des Königs. Esther aber hatte ihre Abstammung und ihr Volk nicht angegeben, ganz wie Mordechai ihr befohlen hatte. Und Esther befolgte Mordechais Befehl wie früher, als sie bei ihm unter seiner Vormundschaft lebte. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten Bigtan und Teresch, zwei königliche Eunuchen von denen, die an der Schwelle Wache hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und die Sache wurde dem Mordechai bekannt und er berichtete es der Königin Esther und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais weiter. Da wurde die Sache untersucht und als richtig befunden und die beiden wurden an den Holz gehängt. Das wurde vor dem König ins Buch der Geschichte geschrieben. Wieder wird hervorgehoben, dass Esther Mordechais Befehl ausgeführt hat. Hätte sie nicht tun müssen. Sie war jetzt Königin, sie stand unter dem Schutz, unter dem Dach ihres Mannes. Warum macht sie das, was Mordechai ihr befohlen hat? Es steht nicht wortwörtlich da, aber ich gehe davon aus, dass Mordechai vertrauenswürdig war, integer und glaubwürdig. Die ganzen Jahre hat er gut für sie gesorgt. Vertrauenswürdig zu sein für ein Leben, was Auswirkung auf andere hat, ist ein wichtiges Merkmal. Mal ehrlich, wie dumm wäre man, wenn man einem vertrauensunwürdigen Menschen vertrauen würde? Wie dumm wäre man, einem nicht vertrauenswürdigen Menschen um Rat zu fragen? Deswegen lasst uns da wirklich klug sein. Das nächste bemerkenswerte Merkmal finden wir auch in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, und zwar, er ist loyal. Das heißt, er ist rechtschaffen seiner Obrigkeit, hier seinem König treu ergeben und meldet den Aufstand. Für uns neutestamentliche Christen findet sich im Römer 13, Vers 1 und 2 auch so eine Anweisung darüber, wie wir uns dazu verhalten haben. Römer 13, 1 und 2. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen, werden ein Urteil oder Gericht empfangen. Dann noch Vers 7. Römer 13, Vers 7. Gebt allen, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, der Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Also ich sage das mal ganz plakativ, als Steuer- oder Zollhinterzieher wirst du kein relevantes Leben führen. Hier sind sogar die Aufforderungen zu fürchten und zu ehren. Darüber sollte man wirklich mal nachdenken. Timotheus 2, Vers 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vor allen Dingen. Warum sollen wir das tun? Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen machen und vor denen auch für die, die in Hoheit sind. Ich denke, zum einen ist es, dass wir, wenn wir das tun, die richtige Einstellung zu Menschen haben, auch denen, die in Hoheit sind. Und zum anderen möchte Gott unsere Gebete erhören. Ein ruhiges und stilles Leben ist kein langweiliges Leben, sondern wir haben die Ruhe, das tun zu können, was wir tun sollen und was wir tun wollen, und zwar in Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Die STEMS-Studienbibel schreibt, damit wir ein ruhiges und gelassenes Leben führen können, fromm und von allen geachtet. Und fromm ist nicht scheinheilig oder irgendwie so sonderbar, sondern fromm ist glaubensstark, anständig, ehrlich und redlich. Tja, und dann passiert es, dass König Ahasveros Haman einsetzt zum obersten Fürsten. Haman ist der Böse in dieser Geschichte. Und alle warfen sich vor Haman nieder, so hatte es der König befohlen. Nur Mordechai nicht. Hier steht, er beugt seine Knie nicht. Und er wird dann gefragt nach seiner Begründung. Und seine Begründung ist, ich bin Jude. Und Haman wurde sehr zornig. Ich meine, es fällt ja nun auf, wir haben gerade gelesen, man soll der Obrigkeit untertan sein. Und er missachtet das. Was steckt dahinter? Das können wir lesen im 5. Mose 25, die Verse 17 bis 19. Also der Agatiter, wie er heißt, ist der Nachfahre oder ein Nachfahre von den Amalekitern. Denkt daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wer dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst, und dass er Gott nicht fürchtete. Und wenn der Herr dein Gott die Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Die Amalekiter sind die Feinde Israels gewesen. Am Ende sollte Saul das ganze Volk ausrotten und auch er sollte nichts nehmen von den ganzen Besitztümern. Und was macht Saul? Er kommt dadurch zu Fall, dass er den König leben lässt und die besonders wertvollen Sachen einfach behält. So zur Geschichte. Und ich denke, dadurch kann man ein bisschen verstehen, dass Mordechai unbeugsam war. Und man kann auch in einer Weise den Hass verstehen von Haman, irgendwo jedenfalls. Was sagt uns das über Mordechai? Er ist ein standhafter, entschlossener Mensch, der zu seinen Überzeugungen steht. Egal, was es kosten wird. Und das ist die Challenge an uns. Wenn du ein Leben führen möchtest, das in unserer Zeit einen Unterschied macht, dann stehe zu deinen gottgemäßen Überzeugungen und vor allen Dingen lebe sie. Lebe sie. Dann geht es weiter, dass Haman für Silber Ahasveros dahin bringt, dass er eine Verordnung unterschreibt, dass alle Juden an einem Tag auszulöschen sind. Und ich lese euch mal die Begründung dafür. Die Begründung für Völkermord damals. Und ich finde es erschreckend. Die steht in Esther 3, Vers 8. Da sagt Haman: Da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderes Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs folgen sie nicht. Also okay, alle umbringen. Ein tolles Ding, oder? Und als Mordechai, dann gingen die Erlasse überall hin, die Juden sind dann und dann zu töten. Und als Mordechai das mitbekam, was geschehen war, da hat er seine Kleider zerrissen und sich in Sack und Asche gekleidet und hat mitten in der Stadt ein lautes Klagegeschrei erhoben. Und wir wissen, dass im Alten Testament die Kleider aus Trauer und Verzweiflung zerrissen wurden. Die Leute aus Ninive zum Beispiel haben sich in Sacktuch gekleidet, als sie Buße taten, und Hiob hat seine Kleider zerrissen, als er in sein Unglück kam. Esther lässt ihn seine Kleider schicken, aber er nimmt sie nicht an. Und ich erzähle jetzt mal die Geschichte, weil es sonst sehr viele Verse sind. Esther möchte jetzt wissen, was los ist, und schickt einen Knecht. Und Mordechai erzählt ihm alles, was geschehen ist, was passieren wird. Und er sagt, sie soll zum König gehen und um Gnade bitten. Und sie zaudert. Denn wenn jemand kommt zum König, ohne aufgefordert zu werden, in der damaligen Zeit, wird er umgebracht, außer der König streckt sein Zepter zu ihm hin. Das heißt, wenn sie das tut, kann es passieren, das wird sie nicht überleben. Und sie macht es erstmal nicht, muss ich. Also sie sagt nicht sofort, oh ja, das ist es oder so. Sondern Mordechai setzt sogar noch einen drauf. Er sagt, denk mal nicht, dass du allein entkommst, dass du sicher bist im Haus des Königs. Und dann sagt er etwas, Gott wird uns Rettung verschaffen, ob durch dich oder ohne dich. Und das möchte ich mit euch lesen, das ist in Esther 4, der Vers 14. Oder 13 und 14. Und Mordechai ließ Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Starke Worte. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Mordechai kann weitersehen. Er sieht weiter. Er kann sehen, dass es göttlichen Sinn macht, dass Königin Esther Königin geworden ist. Er kann sehen, dass Gott seine Hände im Spiel hat. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, kannst du sehen, dass du gerade für einen Zeitpunkt wie diesen lebst? Dass sich Gott was dabei gedacht hat, dass du 2020 leben darfst. Dass es Sinn macht, dass Gott sich was gedacht hat, dass du in diesem Gottesdienst sitzt und hörst, ja, Gott hat deinem Leben Sinn und Bestimmung gegeben. Ich weiß nicht, ob das jedem so gewahr ist. Gott hat das mit dir vor. Du bist nicht nichtswürdig und du bist nicht nur ein Anhängsel, dass du in der Gemeinde sein darfst. Nein, du bist wer? Gott hat deinem Leben Bestimmung verliehen. Vielleicht macht es Sinn. Vielleicht hat es eine Bestimmung, dass du gerade jetzt da wohnst, wo du wohnst. Und wenn du gerufen hast, ich will doch aber woanders wohnen, vielleicht bist du da noch nicht fertig. Vielleicht hat Gott einen Auftrag für dich. Vielleicht musst du zu den Nachbarn zwei weitergehen erstmal. Und dann wird das aufgelöst. Vielleicht macht es Sinn, dass du da arbeitest, wo du jetzt arbeitest und keinen neuen Job hast, weil du noch etwas ausrichten musst, weil du da nicht fertig bist. Vielleicht hat es einen höheren Sinn, dass du zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade in deinen Lebensumständen lebst. Und wenn du glauben kannst, dass du einen liebenden Vater hast, der auf dich Acht hat, der nach dir Ausschau hält, der dich beschützt, der alles in seinen Händen hält, der dir Gutes widerfahren lässt und alles zum Guten mitdienen lässt. Vielleicht kannst du dann erfassen, dass dein Leben Sinn macht. Weil du bist seine Stimme in deiner persönlichen Welt. Du bist seine Hände, die Gutes tun. Und es ist eine Zeit wie diese, die nach Antworten fragt, wo Menschen leiden, wo Gewalt erlebt wird, wo Kinder vaterlos aufwachsen, wo Mütter überfordert sind, wo einfach Perspektive fehlt. Und dann kommt natürlich noch die Frage, wo gehe ich hin, wo komme ich her? Wie sieht es aus mit dem Versagen, mit Schuld, mit Wut, mit Bitterkeit und Verzweiflung? Und dann kommen wir ins Spiel. Die Heiligen, die Geliebten, die Gerechtgemachten. Und wir haben nicht alle Antworten, aber wir haben einige Antworten. Und wir können sagen, wir haben die Bibel, das Wort Gottes, das ewig und heilig ist. Und das ist die wahre Antwort. Und wir können den Menschen sagen, Gott hat dich lieb. Er ist für dich. Er will nicht dein Unglück. Er ist nicht hartherzig. Er wartet nicht nur darauf, immer gleich eins drauf, damit du bestraft wirst. Er ist unser liebender Vater. Esther war für einen Zeitpunkt wie diesen verschleppt worden. Und ich sag mal so, das war nicht so toll. Klar, sie war Königin, aber das war keine Liebesheirat. Und wenn man diese Geschichte liest, ganz offensichtlich hat Ahasveros ganz schön gebechert. Und dann war noch der ganze Harem. Und es steht, 30 Tage hat er sie nicht kommen lassen, haben sie sich nicht gesehen. Also offensichtlich war es nicht so sehr die Herzdame permanent. Und wenn sie dann zu ihm geht, ohne gerufen worden zu sein, wird sie noch umgebracht. So viel toll, Königin Esther zu sein. Aber es war Gottes Plan mit ihr. Und sie hat ihre Bestimmung angenommen. Mordechai hat seine Bestimmung angenommen. Und ich frage dich, nimmst du deine Bestimmung an? Eines lehrt uns diese Geschichte. Gott ist am Weltgeschehen beteiligt, damals wie heute. Esther will dann zum König gehen und sie sagt, bitte betet und fastet für mich. Alle Juden, alle Dienerinnen und sie selbst. 3 Tage nichts essen und nichts trinken. Fasten heißt verzichten, sich auf Gott konzentrieren, ihn anrufen um Rettung. Und es gibt ganz verschiedene Formen, um zu fasten. Vielleicht gibt es da auch mal wieder einen Abend drüber. Aber eins steht fest und das steht in Matthäus 9, Verse 14 und 15. Dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm, zu Jesus und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Das ist einfach hier eine Feststellung. Sie werden fasten. Zum Christsein gehört es auch dazu, zu fasten. Und ein Kennzeichen eines Menschen, der prägend unterwegs ist, ist Opferbereitschaft. Fasten, Gebet, Zeit. Hast du schon mal gefastet? Zeit dabei im Gebet verbracht? Es kann sein, dass das dein nächster Schritt ist, um Gott näher kennenzulernen. Und dann lesen wir mal Esther 4, Vers 17. Finde ich sehr interessant. Da ging Mordechai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. In allen anderen Kapiteln lesen wir immer, dass Mordechai befohlen hatte. Und plötzlich befiehlt Esther. Und er gehörte auf ihren Befehl. Ein Mensch, der prägend unterwegs ist, kann gehorchen. Er kann Arbeitsaufträge ausführen und er kann sich ein- und unterordnen. Esther geht dann zum König und er will ihren Wunsch erfüllen. Er sagt bis zur Hälfte des Königreiches. Also er war ihr sehr gewogen. Und sie sagt nur, ich möchte gern, dass ihr, du und Haman, zum Essen kommt. Also sie lädt beide ein und dann kommen sie. Und er fragt dann, was willst du? Und er sagt, kommt morgen wieder. Morgen sage ich euch, was ich mir wünsche. Und Haman ist mächtig stolz. Mächtig stolz. Er und der König bei der Königin. Und plötzlich, er geht raus und da sitzt wieder Mordechai. Und da steht der Nicht-Aufstand. Letztes Mal hat er sich nicht gebeugt, aber diesmal steht er nicht mal vor ihm auf. Wörtlich und wörtlich steht da, und nicht vor ihm zitterte. Und er war sehr zornig. Und seine Frau und seine Freunde, da merkt man, was das für ein Kaliber ist. Die sagen, mach doch einfach einen Holzpfahl. 50 Ellen hoch, das sind 22,50 Meter, habe ich ausgerechnet. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Und da soll er hängen. Da soll Mordechai hängen. Und was passiert? Gott wirkt. Esther 6, Vers 1. In jener Nacht floh dem König der Schlaf. Ganz lapidar, gerade in jener Nacht, bevor Mordechai aufgehängt werden sollte. Und er lässt sich aus der Chronik vorlesen und genau diese Erinnerung an Mordechai und seiner Tat wird vorgelesen. Welch ein Zufall. Und er fragt, was hat er denn bekommen dafür, dass er das gemeldet hat? Und die sagen nix. Und dann ist der nächste Morgen und der König fragt, wer ist denn da im Hof? Und es war Haman. Und der kommt dann zum König und der König fragt ihn, was soll dem Mann passieren, den der König ehren will? Und Haman denkt sich, wow, das bin ich. Und er überlegt sich feine Sachen. Das königliche Pferd. Der Mann soll drauf sitzen mit königlichen Gewändern. Er soll königlichen Schmuck tragen. Und ein Edler aus dem Volk soll vor ihm herlaufen und soll rufen, so geht es dem Mann, den der König ehren möchte. Und er dachte sich, das fände ich. Ich setze mich aufs Pferd. Dann sagt der König, das machst du jetzt mit Mordechai. Wie muss er sich gefühlt haben, der Eitle? Ich finde das irgendwie schon besonders. Die Geschichte macht wirklich Spaß zu lesen. Tja, und wir sehen direkt daran wieder danach Mordechais demütige Haltung. Esther 6, Vers 12. Das passierte dann. Dann kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Einfach wieder zurück an die Arbeit. Einfach weiter. Super geehrt worden, ist okay. Weiter, ich bin Mordechai, ich mache meine Arbeit. Er hat nicht zugelassen, dass die Berühmtheit ihm zu Kopf gestiegen ist. Und diese Haltung finden wir in Lukas 17, Vers 10. Da sagt Jesus, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wenn wir entschlossener werden, ein Leben mit Bedeutung zu führen, wenn wir mehr Leben zum Positiven beeinflussen, mehr Sieg erleben in Schwierigkeiten, einfach mit ihm weiter vorangehen, was übrig bleiben muss, ihm allein sei alle Ehre. Das muss bleiben. Und dann kommt das zweite Festmahl bei Esther und sie enthüllt, was Haman geplant hat und erwirkt eine zweite Verfügung, weil die erste darf nicht aufgehoben werden damals. Er durfte nicht sagen, nee, machen wir doch nicht, sondern er ließ eine zweite Verfügung, und zwar, dass sie sich der Ausrottung widersetzen durften. Also sie konnten praktisch sich wehren. Das geschah dann auch, und es wurden insgesamt 75.000 Menschen erschlagen, und auch Haman und seine 10 Söhne. Und das Buch Esther endet mit einer Beschreibung Mordechais, Esther 10, Vers 3. Denn der Jude Mordechai war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig bei der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Wohl seines ganzen Geschlechts. Wenn das mal keine Relevanz ist, wenn das nicht ein Leben ist, was den Unterschied gemacht hat. Und es ist so, dass bis auf den heutigen Tag im Judentum die Errettung des jüdischen Volkes aus drohender Gefahr gefeiert wird. Dieses Fest heißt Purim. Das übersetzt das Fest der Lose. Das ist das fröhlichste Fest überhaupt. Es wird festlich gegessen, Wein getrunken, es werden Geschenke gemacht, es werden Geschenke für die Armen gegeben und es wird ein Tischgebet gesprochen, was direkt an dieses Purim-Wunder erinnert. Trauerreden und Fasten ist an diesem Tag verboten. Und in der Synagoge wird das ganze Buch Mose gelesen und auch Esther. Und es darf kein Wort verpasst werden. Und immer wenn der Name Haman vorgelesen wird, dann wird das quittiert mit lautem Rasseln, mit Ratschen, mit besonderen Hämmerchen wird gehämmert. Und dieser Brauch stammt aus dem biblischen Gebot, dem Namen Amaleks auszulöschen. Und der Synagogenvorsteher, der Rabbi, der macht Pausen da, bis der Lärm sich dann wieder gelegt hat. Und dieses Jahr ist es übrigens am Abend des 9. März bis abends 10. März. Wir haben hier große Helden, die Geschichte geschrieben haben. Esther auf jeden Fall, Mordechai, aber nicht nur die. Da sind die Juden und die Dienerinnen, die gefastet haben. Sie waren beteiligt. Die, die sich verteidigt haben, waren beteiligt. Und es steht ausdrücklich, dass sie die Beute, dass sie an die Beute nicht ihre Hand gelegt haben, obwohl sie es ausdrücklich durften. Sie haben nichts genommen. Und ich möchte für uns alle sagen, egal ob welche von uns bekannt werden oder andere ganz still und keiner weiß es, ihre Fürbitten zu Hause verbringen. Es ist egal, ob einer wortgewandt unter uns ist oder kaum einer ein Wort herausbringt. Das Allerwerste und Wichtigste ist, dass dein Name im Buch des Lebens angeschrieben ist. Und das Zweite ist, dass du den Ruf Gottes an dich ernst nimmst und nicht mitschwimmst im Strom von Gleichgültigkeit und Egoismus. Dass du dir den integren Lebensstil Mordechais als Vorbild nimmst und so lebst in dieser Welt. Und dann werden wir, die wir hier sitzen, wir werden einen Unterschied machen in unserer persönlichen Welt. Wir werden Menschen ansprechen. Wir werden erleben, dass Menschen sagen zu Jesus, ja, ich will diesen Herrn dienen. Wenn du das schaffst und wenn du mit ihm so lebst und wenn ja einfach das, unser Leben aufrichtig ist, interessant ist, glaubwürdig ist. Und ich möchte fragen, gibt es jemanden hier, der sagen möchte, ich möchte Jesus nachfolgen, ganz neu? Wieder, der sagt, ich möchte eine neue Entscheidung fällen, ich möchte ein relevantes Leben führen und nicht einfach nur so meinen Sitz wärmen in der Gemeinde. Dann heb doch einfach deine Hand. Danke. Der Herr segne euch. Bitte steht auf. Wir wollen nur beten zum Abschluss. Vater, du siehst unsere Herzen. Du hast die Hände gesehen. Du siehst, was uns bewegt, was uns zu schaffen macht, was uns aufhalten will, deinem Ruf Folge zu leisten. Und ich möchte für mich das, was mir schwer ist, einfach nehmen und wegwerfen und möchte meine Geschwister damit segnen, dass sie es wegwerfen können, dass sie es von sich stoßen können. All die Belastung, die Herausforderungen des Alltags, die so groß zu sein scheinen und einfach mit dir den nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Ich segne meine Geschwister und mich selbst. Ich segne uns mit Frieden im Herzen. Mit neuer Vision, dein persönliches Leben zu ordnen. Dein Gebetsleben soll neu Fahrt aufnehmen. Sind einige, der Herr sagt euch das, euer Gebetsleben soll neu Fahrt aufnehmen. Ich möchte, dass ihr mich sucht, nach mir fragt, nach meinem Willen fragt. Einige sind da, die verspüren den Ruf, wirklich zu fasten, ganz neu nach Gott zu suchen. Sei dem gehorsam. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du mit uns weitergehst. Wir bitten dich in der nächsten Woche um Gelegenheiten, dich zu bekennen. Wir bitten dich darum, dass du übernatürlich Begegnungen schaffst und schenk uns den Mut, die Herausforderung anzunehmen. Schenk uns den Mut, blöde dazustehen oder ausgelacht zu werden, aber als Sieger in dir. Wir danken dir. Amen. Wir wollen jetzt noch gemeinsam singen und wenn du Gebet wünschst, kannst du gerne nach vorne kommen.